Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Könnt ihr in einem Streit schnell zurückrudern, wenn ihr so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen seid? Wie sieht's denn im Job bei euch aus?
Das bekomme ich nicht hin. Das ist noch nichts.
Würde so ein Satz von euch kommen? Und ist es überhaupt smart, sowas zu sagen? Darum geht's heute bei uns. Verletzlich. Wann wir Schwäche zeigen sollten. Ich rede mit einem Jobcoach, da bespreche ich, inwiefern wir Schwachstellen kommunizieren sollten und wann wir auch einfach mal die Klappe halten können. Und mit David rede ich auch. Er konnte lange Zeit sich gar nicht schwach zeigen. Weinen war für ihn auch ein Problem und dann gab es einen Wendepunkt in seinem Leben. David, wie war es denn früher bei dir? Warum konntest du keine Schwäche zeigen?
Ja, genau. Also ich glaube, das war so eine ganz normale Sache. Es wird einem selten beigebracht, glaube ich. Weder in der Schule, häufig auch von den Eltern nicht, weil die es vielleicht selber auch nicht gelernt haben. Genau, früher dachte ich einfach häufig, dass ich alles kann oder alles können muss. Ich weiß gar nicht, wo das herkam, aber ich über die verschiedensten Sachen gesagt, ja, das kann ich ganz toll. Ich glaube, das mache ich vielleicht auch heutzutage manchmal noch.
Hast du ein Beispiel dafür? Also was hast du gesagt, was du super gut kannst? Oder was wolltest du unbedingt, dass deine Außenwelt weiß, du kannst es gut?
Das waren häufig ganz banale Sachen. Oder also, dass ich irgendwie cool Parcours laufen kann oder ich weiß nicht, es gab so einen Abend, wir wollten zusammen was trinken, war noch ein bisschen jünger, so 16 Jahre, meinte ich, ich kann ganz toll Cocktails mixen, weil wir irgendwie so den Alkoholschrank von der Omis von jemandem geplündert haben und dann habe ich so die ekelhaftesten Campari-Orange überhaupt zusammengemixt. Also so einfach, ich kann diese Sachen nicht und aus dem Nichts sage ich, ich kann das, ich bin toll und ist ja auch schön, so ein Selbstbewusstsein zu haben, aber manchmal ist es halt einfach nicht passend.
Mhm. Wann gab es früher noch Momente, wo du Probleme hattest, weicher zu sein und auch mal Schwäche zuzulassen?
Also gegenüber meinen Eltern ganz viel. Sind beide Psychotherapeuten und alles musste besprochen werden. Und ich wollte gerne meinen Scheiß für mich behalten.
Vielleicht auch nicht so durchleuchtet werden.
Ja, genau. Und ein großes Thema war eben, dass ich nicht zeigen wollte, dass ich traurig darüber war, dass sie sich dann getrennt haben, als ich 13 war. Da gab es so ein Gespräch mit meinem Bruder am Telefon, wo ich erst noch ganz stolz darüber war, dass ich nie eine Träne darüber vergossen habe. Und dann hat er gesagt, ja, wir sind immer alle da für dich. Und dann ist der Damm gebrochen und dann musste ich sehr weinen.
Und das war dann befreiend für dich wahrscheinlich?
Ja, auf jeden Fall. Ich konnte es damals noch nicht so gut einordnen. Schwäche zeigen war damals eben nicht cool. Und dann einfach loszuheulen und auch von meinem Bruder irgendwie, auch wenn es nur am Telefon war. Es ist einfach nichts, was Jungs machen.
War das denn für dich der Wendepunkt oder kam der später?
Das hat bestimmt dazu beigetragen, aber es ist eine schleichende Veränderung gewesen. Also über die Jahre und über viele verschiedene Kontakte. Ich glaube, meine aktuelle Freundin hat da auch nochmal mir einen Sprung weitergeholfen und ich ihr hoffentlich auch.
Also dass du so denkst, ich muss nicht alles alleine machen. Ich muss nicht alles an mir abprallen lassen.
Ja, es ist auch jetzt gerade wieder ein Thema. Ich bin total verbissen in manchen Organisationssachen. Und ich bin immer von morgens bis abends voll am Rushen und Sachen machen. Und ich habe letzte Woche habe ich irgendwann gesagt, jede Minute, die ich wach bin, habe ich irgendwas im Kopf, was ich jetzt machen könnte oder sollte. Und komme ganz selten so zur absoluten Entspannung.
Weil du immer machen, machen, machen willst und quasi nicht sagen kannst, ich fahre jetzt mal einen Gang runter, weil das dann in deiner Vorstellung vielleicht auch eine Schwäche wäre, zu sagen, mal kürzer zu treten.
Genau.
Du studierst ja jetzt gerade Schauspiel und du hast 24 Mal vorgesprochen, um an einer Schauspielschule dann schließlich angenommen zu werden. Das hat 4 Jahre lang gedauert.
Yes.
Wie hast du dich denn immer wieder gepusht, weiterzumachen? Das ist eine unfassbare Stärke.
Danke. Aber meine Eltern und Freunde haben mir da ganz massiv geholfen. Und auch immer wieder Dozenten, die mich geprüft haben. Ich bin ja auch öfter mal in eine weitere Runde gekommen und so. Und haben die gesagt, ja, das ist schon gut und wir sehen da einiges und du gehörst auf die Bühne oder so. Aber jetzt gerade passt es nicht.
Wie konntest du mit dieser Schwäche dann umgehen? Also mit dieser vermeintlichen Schwäche, es passt gerade nicht?
Super schwierig. Also man fragt sich halt immer, was ist es denn? Was ist dieses gewisse Etwas, was ich jetzt liefern muss? Es ist eigentlich wirklich, hat sehr viel mit Entspannung und nicht zu sehr wollen und Spielspaß zu tun. Das ist natürlich ganz schwierig, wenn man es so sehr will und so sehr frustriert ist, dann verkrampft man eben. Das ist, naja, und auch jetzt, ne, es ist immer noch ein Thema für mich, diese 24 Mal. Ich habe einen Kumpel, der wurde beim ersten Vorsprechen angenommen in Bochum. Da gibt es 5 Runden, nicht nur 3. Wow. Und er ist durch alle durch.
Durchmarschiert, ja.
Beim ersten Vorsprechen war ganz locker, ne? Und ich war zusammen mit ihm in einem Theaterprojekt. Leck mich aber, darf ich das sagen?
Natürlich, kannst du alles sagen. Ja, also fast.
Ja, also das war schwierig für mich, weil wir waren zusammen in diesem Theaterprojekt und dann hat er es da geschafft und ich war dann noch nicht angenommen. War dann ein paar Monate später, war ich dann auch dabei, aber das war richtig krass für mich und jetzt auch im Studium noch. Ich bin einfach 4 Jahre älter als die meisten in meinem Jahrgang.
Aber es macht dich auch irgendwie, so cheesy wie es klingt, zu was Besonderem, weil du halt so durchgezogen hast und nicht locker gelassen hast.
Ja, ne? Ich krieg ganz häufig gesagt, geil, dass du das durchgestanden hast, cooles Durchhaltevermögen. Ja, es ist auch ein schönes Lob, auf jeden Fall.
In der Schauspielausbildung, da heißt es ja ganz gerne, man wird gebrochen. Es wird da irgendwie viel an einem rumgedoktert, man muss sich da vielen Ängsten und Schwächen stellen. Wie gehst du damit um?
Ja, also ich habe das Gefühl, dass ich da ganz gut mit umgehen kann. Wie gesagt, ich komme ja so ein bisschen aus diesem therapeutischen Haushalt. Und was ich da jetzt ein Beispiel von unserer Schule zu geben kann, wir hatten eben den ersten Grundlagenunterricht. Und dann packte die Dozentin erstmal ihre Lebensgeschichte aus mit allen Ecken und Kanten und richtig krass und aber auch teilweise stolz und selbstbewusst. Wo ich so ein bisschen dachte so, okay, profilierst du dich jetzt gerade? Also was passiert hier? Ja. Und am Ende der ganzen Erzählung merke ich, okay, und jetzt sind wir dran. Und dann haben wir stundenlang uns gegenseitig zugehört. Und teilweise war die zweite, dritte Frage der Dozentin, ja, okay, irgendwelche Traumata in der Kindheit. Und dann
erstmal nackig machen?
Genau, wow. Erstmal nackig machen. Und dabei geht es gar nicht so darum, hat sie uns gesagt, dass sie jetzt alles über uns weiß, sondern eben, dass man diese Schwäche zeigt und auch benutzt, als, naja, Rüstung anlegt. Klingt jetzt fast schon wieder so ein bisschen abwehrend, also da Kapital rausschlägt. Weil was ist interessanter auf der Bühne, als Konflikte zu sehen? Und wie kann man Konflikte am besten nachvollziehen, indem man sie selber erlebt hat und sie bearbeitet hat, sie reflektiert.
Das sagt David, er studiert Schauspiel in Stuttgart und um dahin zu kommen, hat er innerhalb von 4 Jahren 24 Mal vorgesprochen. Boah, krasses Durchhaltevermögen.
Deutschlandfunk Nova.
Ich habe so krassen Liebeskummer, nur 3 Stunden geschlafen und wenn ich an die Präsentation mit dem Kunden denke, also da bekomme ich irgendwie Durchfall. Ja, diesen Satz, den solltet ihr euch vor eurem Chef oder eurer Chefin doch lieber klemmen. Jochen May, Jobcoach von karrierebibel.de. Was sind denn Momente, wo man im Job ruhig mal Schwäche zeigen kann?
Also ich denke tatsächlich, wenn man Hilfe braucht, wenn man nicht weiter weiß in dem, was man da zu tun hat, wenn man nicht weiterkommt mit seinem Projekt, wenn man sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, wie das jetzt geht oder also wirklich ein fachliches Problem hat, wenn man einfach einen Fehler vielleicht auch gemacht hat, auch das ist ja eine Schwäche, wenn man sagt, also da habe ich, glaube ich, ganz großen Mist gebaut. Das ist so völlig in die falsche Richtung gegangen. Und ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht weiter, wie ich das sozusagen wieder zurückdrehen kann. Kannst du mir helfen? Und dann sucht man sich halt den Richtigen dafür aus. Das kratzt so ein bisschen am Ego. Das zeigt so ein bisschen, dass man eben doch nicht Mr. oder Mrs. Tausendsasser ist und dass man eben bestimmte Dinge nicht kann oder noch nicht kann. Und das darf man aber durchaus zugeben, übrigens auch als Chef, weil man muss ja eben, nur weil man Führungskraft ist, nicht alles können. Ganz im Gegenteil, man sollte Menschen führen können und selbst da kann man noch dazulernen. Und deswegen darf man also auch ruhig zugeben, dass man einige Dinge noch nicht weiß oder sie falsch eingeschätzt hat oder dass einem hier und da wichtige Kompetenzen fehlen.
2 Fragen dazu. Einmal, was, wenn ich was vergeigt habe, es ist offensichtlich und es liegt daran, dass, ich weiß nicht, irgendwer in meiner Familie krank ist und mich das sehr doll belastet. Was mache ich dann? Das ist ja private Information, trotzdem hat es sich auf den Job ausgewirkt.
Genau, das ist jetzt so ein Hybrid. An der Stelle würde ich sagen, also erstmal natürlich muss man volle Verantwortung dafür übernehmen. Man hat einen Fehler gemacht, es geht auf die eigene Kappe, dafür muss man sich entschuldigen und muss auch im Prinzip Wiedergutmachung anbieten, so nach dem Motto, ich bügel das jetzt auch aus. Wenn die Frage kommt, wie konnte das passieren, dann kann man verklausuliert antworten, ja, ich habe gerade zu Hause ein paar private Probleme im engeren Familienkreis, die belasten mich gerade sehr stark, deswegen war ich wahrscheinlich unkonzentriert und deswegen konnte das überhaupt passieren. Ich bitte hier um Nachsicht, aber ich werde versuchen, das wieder gut zu machen in irgendeiner Form. So, da muss man jetzt auch keinen Seelenstriptease hinlegen und gleich wieder erzählen, wie das da zu Hause lief und mit dem vielen Pflegen und dann hat er keine Zeit und dann war der Arzt nicht da und dann gab es noch eine schwierige Prognose, sondern da reicht einfach die Antwort, starke private Probleme, haben mich belastet, wenig Schlaf und so weiter und so fort. Bitte das zu entschuldigen, das weckt Verständnis und dann setzt eigentlich bei jedem Menschen, der ein Herz hat, setzt auch sofort eine Beißhemmung ein, weil das kann eben auch mal passieren, das hat man sich ja nicht ausgesucht, das passiert dann eben. So, entscheidend ist halt, dass man sich dafür entschuldigt, dass man Verantwortung dafür übernimmt und dass man aber auch Wiedergutmachung anbietet.
Sie haben gerade auch die Chefseite, die Chefinnenseite angesprochen. Wo liegt denn da die Grenze, dass die Chefin der Chef nicht an Autorität einbüßt?
Das ist ja ein weit verbreitetes Missverständnis, dass wenn man Schwäche zeigt, dass die Leute einen dann als Führungskraft nicht mehr respektieren oder akzeptieren. Das Gegenteil ist tatsächlich richtig und wird einem auch überall in sämtlichen Foren, auch bei unseren Lesern wird uns das immer wieder bestätigt. Das Gegenteil ist der Fall. Der Chef darf durchaus auch mal Schwäche zeigen. Heißt, der Chef hat eine Fehleinschätzung gemacht. Er kann auch mal vielleicht jemanden angefahren haben, weil er eine schlechte Laune hatte, weil er vielleicht auch private Probleme zu Hause hatte. All das kann passieren. Dann kann man aber auch am nächsten Tag zu dem Mitarbeiter hingehen. Und ich würde immer das ähnliche Publikum wählen wie am Vortag. Also wenn Sie einen Kollegen fälschlicherweise coram publico in einem Meeting rund gemacht haben und in den Senkel gestellt haben, dann sollten Sie das am nächsten Tag nicht nur unter vier Augen wieder gerade rücken, weil die anderen haben immer noch den schlechten Eindruck von dem Kollegen, dass der irgendwas falsch gemacht hat, sondern dann natürlich auch wieder das Publikum wählen und sagen, ihr habt es gestern mitbekommen, das war, ich hatte irgendwie einen schlechten Tag, bin falsch aufgestanden, es war falsch. Wir haben das inzwischen auch unter vier Augen gesprochen, das kann man ja trotzdem vorab noch machen. Aber ich möchte mich hier auch nochmal entschuldigen, das war nicht okay von mir. Und Sie werden sehen, jeder Chef, der das macht, der steigt im Ansehen seiner Mitarbeiter, weil die sagen, wow, der hat auch die Größe, eigene Fehler zuzugeben. Und wenn er halt mal austickt, dann entschuldigt er sich dafür, auch wenn er einen Fehler gemacht hat. Das wird von Mitarbeitern sofort akzeptiert, sehr respektiert.
In Vorstellungsgesprächen, da gibt es ja gerne mal die Frage, was sind eigentlich Ihre Schwächen? Bei mir geht dann sofort die Pumpe, weil ich denke, okay, das ist jetzt hier so ein Psychotrick. Ich wurde ernsthaft mal gefragt, was mögen Ihre Freunde nicht an Ihnen? Was soll man darauf antworten? Ist doch eine Fangfrage.
Nein, ist es nicht wirklich. Die Frage, die dahinter steckt, ist die Frage, wie gehen Sie mit Ihren Schwächen um? Und im Grunde genommen geht es hier um die Kernfrage der emotionalen und charakterlichen Reife. Wie gehen Sie selbstkritisch und analytisch mit Ihren Fehlern um? Das wollen die Leute wissen. Was Sie jetzt nicht tun sollten, was man leider auch in manchen Bewerbungsratgebern steht, ist dann irgendwelche Pseudo-Antworten zu geben, wie was ist, ich bin besonders perfektionistisch.
Ich
bin zu engagiert, genau. Oder Schokolade wird manchmal auch empfohlen. Was ist Ihre größte Schwäche? Schokolade. Ja, so. All das ist totaler Quatsch, weil es...
Schade, ich dachte, das klingt irgendwie ganz
charmant.
Ja,
das klingt gut, aber ein geübter Personaler erkennt, dass sie der eigentlichen Frage ausweichen und sich praktisch nicht ihrer Schwäche stellen. Und das ist sozusagen wiederum eine Schwäche und wird ihnen negativ ausgelegt. Entscheidend ist, dass sie sagen, sie können jeder... Also es gibt ein paar Schwächen, die man natürlich vielleicht nicht nennen sollte, wie zum Beispiel, ich bin Kleptoman, ich klaue alles, was nie in den Nadel fällt.
Ich bin absolut nicht teamfähig.
Genau, oder wenn es Montag ist, denke ich schon an Freitag oder sowas. Ja, das sind vielleicht so Sachen, die man nicht sagen sollte. Aber ich sag mal, normale Schwächen, die jeder von uns hat, die kann man an der Stelle zugeben. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Nachsatz, der darauf folgt. Wie gehen Sie damit um? Ich habe das schon erkannt und ich arbeite da dran. Und die nächste Frage wäre, wie arbeite ich da dran? Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, also ich weiß, in meinem Beruf ist Englisch als Fremdsprache eine wahnsinnig wichtige Kompetenz. Ich spreche aber leider nur Schulenglisch und ich stelle immer wieder fest, dass ich da an Grenzen stoße. Das ist meine Schwäche. Ich bin nicht verhandlungssicher. Das habe ich schon vor einem halben Jahr erkannt. Deswegen habe ich vor 2 Monaten angefangen, einen Sprachkurs zu belegen und lerne jetzt Business-Englisch. Und ich hoffe, dass ich bis Ende des Jahres damit durch bin und dann auch entsprechende Qualifikationen habe. So, das wäre, Sie geben eine Schwäche zu. Sie haben sie für sich erkannt. Sie ordnen Sie auch in den Business-Kontext und den Kontext der Stelle ein und gehen konstruktiv damit um. Und das ist genau das, was ein Personaler an der Stelle hören will. Denn Sie werden auch im Job, auf den Sie sich gerade bewerben, wieder zu irgendwelchen Schwächen kommen. Sie werden wieder irgendetwas nicht können oder irgendwo versagen, weil es einfach neu ist, weil Sie es noch nicht können. Und dann müssen Sie ja wieder konstruktiv damit umgehen.
Wenn mir nun absolut gar nichts einfällt, gibt es irgendwas, was ich sagen kann, was noch so halbwegs sympathisch rüberkommt, irgendeine Schwäche, an der ich auch gerade arbeite?
Ja, weiß ich nicht, dafür kenne ich sie nicht genau.
Ich meine so ein kleines Standardding, ja, wenn man so denkt, oh Gott.
Ich will Ihnen ja keine Schwäche auf den Kopf zu sagen.
Ja, was ist so eine sympathische Schwäche, wo der Personaler nicht gleich denkt, um Gottes Willen?
Also manchmal geht es mir nicht schnell genug oder sowas, das kann man glaube ich noch sagen. Irgendwie, ich bin manchmal etwas ungeduldig. So. Ich glaube, das ist der eine oder andere, wenn man so richtig mit Leidenschaft dabei ist, das kann man ja auch wieder abmildern. Ja. Man kann sagen, wenn ich so richtig mit Leidenschaft dabei bin, dann neige ich dazu, etwas ungeduldig zu werden. Und wenn es dann nicht so schnell geht, wie ich mir das vorgestellt habe, dann bin ich latent frustriert.
Und dann besser nicht sagen, aber ich arbeite ja an mir und boah, dieses Vorstellungsgespräch geht schon so lange, lasse ich Ihnen das jetzt hier mal durchgehen, Mr. Chef oder Mrs. Chefin. Das nicht sagen. Also ich finde ja so nach Schwächen in Vorstellungsgesprächen fragen ist trotzdem irgendwie eine fiese Nummer. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wie wir halbwegs souverän darauf reagieren können. Ihr habt dazu Jobcoach Jochen May von karrierebibel.de gehört.
Deutschlandfunk.
Sportler müssen Leistung bringen. Da ist es nicht wirklich drin, Schwäche zu zeigen oder einfach mal zuzugeben, dass es gerade nicht läuft. Warum ist Schwäche im Sport oft ein Tabu? Das habe ich Jens Kleinert gefragt. Er ist Professor an der Sporthochschule Köln und Sportpsychologe.
Naja, letztendlich muss man sehen, dass Schwäche zwei Seiten hat. Wenn man so will, eine gute Seite und eine scheinbar schlechte Seite. Die schlechte Seite ist, dass man im Wettkampf natürlich ungern Schwäche zeigt, weil Schwäche ganz häufig mit Verlieren zu tun hat. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie im Sport nicht gut spiele oder in bestimmten Sportarten nicht schnell genug, nicht kräftig genug bin, dann werde ich ja wahrscheinlich nicht gewinnen. Das heißt, Schwäche hat immer eine Assoziation mit Verlieren. Und das, deswegen hat das erstmal, das ist kein Tabu, aber es ist erstmal was Negatives. Und das grenzt sich einfach ab von dem Schwäche zeigen im Training zum Beispiel oder in anderen Situationen, wo es durchaus was Positives haben kann.
Das heißt, man sollte als Sportler, als Sportlerin nicht sagen vor dem Wettkampf, wie geht's dir heute? Naja, heute ist eigentlich nicht mein Tag.
Na, das ist jetzt noch ein anderes Thema, ob man sich selbst seine Schwäche zugibt. Ne? Also, das ist psychologisch gesehen nicht geschickt. Also man soll sich schon realistisch einschätzen. Aber selbst wenn ich mich jetzt mal nicht so gut fühle, habe ich ja trotzdem positive Potenziale. Auf die muss ich dann fokussieren. Also ein Sportpsychologe würde jetzt niemals jemandem empfehlen, dass er sich auf seine Schwachstellen konzentriert, sondern genau das Gegenteil machen, ne? Dass er sich selbst eher seiner Stärken bewusst ist und nicht unbedingt seiner Schwächen. Und dass er mit diesen Stärken versucht, das Beste rauszuholen. Das ist aber jetzt der Umgang mit sich selbst. Also wie ich zu mir selbst stehe, ich muss meine Schwächen kennen, aber ich muss sie deswegen kennen, um auf der anderen Seite auch die Stärken wahrzunehmen, also so als Kontrast.
Ich hätte jetzt eigentlich ganz frech gedacht, naja, man kann sagen, das hat was mit einem selbst zu tun, aber hat es nicht einfach auch was mit der öffentlichen Wahrnehmung zu tun, dass man bei so einem Wettkampf in der Öffentlichkeit nicht als schwach gelten darf?
Naja, was heißt in der öffentlichen Wahrnehmung? Letztendlich geht es ja beim sportlichen Wettkampf tatsächlich darum, dass ich das Beste raushole und dass ich gewinne. Warum sollte ich jetzt also Schwäche nach außen demonstrieren? Und natürlich wird Schwäche dann erstmal als Fehler wahrgenommen. Aber das ist wirklich nur diese Wettkampfsituation. Und mir ist es viel wichtiger, dass Schwäche erstmal auch ein unheimliches Potenzial hat. Denn Schwäche zeigt mir auch, wo meine Veränderungsnotwendigkeiten sind. Sie zeigt mir, ob jetzt Training gut gelaufen ist. Also für mich ist das, wir brauchen eigentlich eine Schwächekultur, so nenne ich das mal, genauso wie wir eigentlich eine Fehlerkultur brauchen. Das heißt, das Thema Fehler hat ja auch viel mit Schwäche zu tun. Und Fehlerkultur wird seit langer Zeit diskutiert, dass sowas ganz wichtig ist, seine Fehler zu kennen. Aber trotzdem im Wettkampf konzentriere ich mich weder auf meine Fehler, noch will ich meine Fehler nach außen zeigen. Wir müssen ein bisschen weg von dem Wettkampf gehen. Das ist zwar etwas, was immer so im Vordergrund steht, aber für den Sportler ist viel wichtiger, wie er im Training mit dem Thema Schwäche und Fehler umgeht.
Wie ist es im Training?
Im Training ist es einfach total wichtig, dass über Schwächen und über Fehler geredet wird, gerade mit dem Trainer. Und dass für einen Trainer auch oder eine Trainerin das ein bedeutsames Thema ist, weil die Diskussion und das Gespräch über Schwachstellen, über Fehler, die passieren, die sind das Wichtigste, die wichtigste Information, um Training zu steuern, um zu wissen, wo kann mein Athlet, meine Athletin noch Hilfen gebrauchen, wo ist noch Training notwendig. Deswegen sind Schwachstellen ein ganz wichtiges Thema und etwas, was ständig besprochen wird. Das sieht man nur nicht in der Öffentlichkeit, das sehen jetzt nicht die Medien, aber insofern ist Schwäche kein Tabu für einen Sportler oder eine Sportlerin, im Gegenteil, was ganz wichtig ist, nur das sieht man nicht nach draußen. Im Wettkampf ist es natürlich etwas, was man weniger demonstrieren will.
Ja, der Per Mertesacker, also der Fußballprofi, der hat ja letztes Jahr ein Interview gegeben, das kurz vor seinem Karriereende, und da hat er gesagt, also er leide sehr unter einem Druck und er hat Ängste und wenn Psychologen auch fragen, wie geht's euch heute, dann ist die Antwort immer: Mir geht's gut, obwohl es gar nicht so sein muss. Das klingt ja jetzt nicht so nach Akzeptanz von Schwäche.
Nee, das hat jetzt zwei Seiten, die beide kritisch zu sehen sind. Die eine Seite ist, dass viele Athleten sich nicht trauen, Schwäche zu äußern. Vielleicht könnten sie es machen, aber sie möchten es trotzdem nicht tun, weil sie Angst haben, möglicherweise aufgrund dieser Darstellung von Schwäche innerhalb des Teams möglicherweise nicht zu spielen oder nicht berücksichtigt zu werden und so weiter. Obwohl es vielleicht gar nicht von Seiten des Trainers so ist. Das heißt, trotzdem haben sie diese Befürchtungen, die da sind. Und die andere Seite, es ist sicherlich so, dass immer noch sehr viele Trainer das als einen Makel sehen.
Auf Bild.de gab es diese Schlagzeile, nachdem Borussia Dortmund 0:4 verloren hatte, stand dann, er forderte Männer und bekam Mem. Sagt ja auch einiges über das Männerbild aus, aber warum wird dann gerade im Fußball so hart geurteilt?
Ja, dass es gerade im Fußball so ist, liegt wirklich an den Akteuren des Fußballs. Wenn ich diese Leute dann einfach sehe, die Männer fordern, dann sind das einfach auch Menschen, die in einer bestimmten Tradition aufgewachsen sind. Und das erlebt man immer wieder, dass Trainer möglicherweise oder das Manager, was auch immer, so agieren, wie sie selbst als Spieler das erlebt haben. Das ist in anderen Sportarten übrigens auch so. Also im Turnen sah man das auch früher so, dass also Turntrainerinnen häufig mit ihren Athletinnen so umgegangen sind, wie sie es selbst als Jugendliche erlebt haben. Und das war nicht immer positiv. Und das ist im Fußball manchmal, glaube ich, auch so, dass dieses besonders harte Bild im Vordergrund ist. Aber vielleicht war da auch vielleicht was anderes gemeint mit diesem, ihr müsst Männer sein. Ein bisschen, ich finde es persönlich ungeschickt ausgedrückt. Letztendlich geht es ja darum, mutig zu spielen und mutig dürfen auch Frauen sein. Also das
ist ja genauso, ich sag mal, ist ja genauso kritisierbar, dass dann halt steht, ne, er forderte Männer und dann wird getextet und bekam Mem. Also das ist ja.
Ja, aber das ist ja provoziert. Also ich meine, ehrlich gesagt, wenn ich so einen Spruch bringe, ihr müsst spielen wie Männer, dann muss man sich nicht wundern, wenn man hinterher gesagt kriegt, ja, ihr habt aber gespielt wie von mir aus Mem. Wenn er gesagt hätte, ja, eigentlich möchte ich, dass die mutig spielen, und das sagen ja viele Trainer übrigens, und die spielen halt nicht mutig, sondern ängstlich, dann wäre halt gekommen, okay, sie haben nicht mutig gespielt, sondern ängstlich.
Es stärkt aber natürlich auch ein gewisses Bild.
Und dann
Bild,
hätte sich
ne?
keiner darüber aufgeregt. Ja, aber wenn man ängstlich spielt, dann spielt man ängstlich. So what? Dann ist das halt so. Das hat aber erstmal nichts mit Schwäche zu tun, sondern die haben halt nicht so gespielt, wie ich es von ihnen erwartet habe. Ja. Das ist aber erstmal eine ganz normale Beschreibung. Warum soll ich dann dem Journalisten da was Negatives sagen? Mit der Memme, das wurde provoziert durch den Ausspruch, ich will, dass ihr wie Männer spielt. Aber völlig unpassend für mich, weil nochmal, mutig spielen können auch Frauen.
Glauben Sie, im Frauenfußball gibt es auch diese Erwartung?
Also heutzutage ist es absolut so, dass Frauentrainer und Frauentrainerinnen sich hinstellen und sagen, ich möchte, dass ihr mutig spielt, ich möchte, dass ihr vorangeht, dass ihr aggressiv spielt. Das sind alles Label, wo man vielleicht früher gesagt hätte, oh, das sind männliche Labels, aber völliger Blödsinn, weil das heute auch von Frauen gefordert wird. Eine Frau wird glücklicherweise als Trainerin nicht sagen, ich möchte, dass ihr spielt wie Männer. Das wäre auch ein bisschen seltsam. Also insofern hat sich da schon vieles vermischt, gerade im Frauenfußball ist Stärke was Besonderes. Nur, ich würde zum Beispiel auch nicht sagen, dass Schwäche jetzt eher erlaubt ist bei weiblichen Mannschaften. Ist es genauso so, dass eine Frauenmannschaft auch keine Schwäche demonstrieren will, sondern die will auch stark auftreten. Mhm. Und die will auch der anderen gegnerischen Mannschaft nicht zeigen, wo ihre Schwächen sind und dass sie schwach ist. Nochmal, das war unser Thema vorhin. Es geht um den Wettkampf und da ist es völlig normal, dass man keine Schwächen demonstriert. Aber dass man intern über Schwächen redet, ist mindestens genauso wichtig.
Ja, im Jugendfußball, da wird ja das Thema Schwäche zeigen gerade angegangen. Was passiert da?
Überhaupt, dass man sich traut, über sowas zu reden, dass man zu sich steht, auch dann, wenn man jetzt mal vielleicht nicht leistungsstark ist, weil es ist natürlich total wichtig, dass ein Athlet, eine Athletin sich auch selbst akzeptiert und auch in der Schwäche akzeptiert, weil das zur Entwicklung dazu gehört. Ich muss natürlich auch lernen, was schaffe ich nicht, wo sind meine Schwachstellen, wo sind meine Potenziale, die sich aus den Schwachstellen auch ergeben, wo kann ich besser werden. Und das kann ich nur machen, wenn ich mich ehrlich reflektiere. Und jeder Trainer sollte heute, und das versuchen wir auch im Jugendbereich beizubringen, sollte auch genau darauf eingehen, auf diese ehrliche Reflexion über meine eigene Leistung, weil die hilft mir weiterzukommen.
Das klingt doch nach einer gesunden Entwicklung im Jugendbereich. Wie akzeptiert ist Schwäche zeigen im Sport? Darüber habe ich mit Jens Kleinert gesprochen. Ihr habt es gehört, er ist Professor an der Sporthochschule Köln und Sportpsychologe.
Deutschlandfunk Nova.
Schön, dass ihr uns gehört habt. Das war's mit dem Ab 21 Podcast. Mit mir, mein Name ist Charlene Rogal. Wir haben heute ja darüber gesprochen, inwiefern wir uns auch mal schwach zeigen dürfen. Das ist ja gar nicht so einfach hin und wieder. Jetzt kommt noch ein Goodie aus der Wissenschaft zum Schluss. Vielleicht gibt es ja ein bisschen Mut, das nächste Mal über den Schatten zu springen. An der Uni Mannheim wurde geforscht und dabei ist rausgekommen, dass Schwäche zeigen von den Menschen um uns rum als viel positiver aufgenommen wird als von uns selbst.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.